Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt an diesem Sonntag hören wir Gottes Wort aus Jona 1 und 2, zwei lange Kapitel. Deshalb bitte ich euch, dazu Platz zu nehmen. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten sich vor dem Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir befinden uns hier mitten im 8. vorchristlichen Jahrhundert. Die Hauptperson ist wohl jener Jona ben Amittai, der nach dem 2. Königbuch, Kapitel 14, Vers 25, die Wiederherstellung des alten israelitischen Norden der Nordgrenze durch König Jerobeam II. Vorhergesagt hatte. Und genau dieser Jona wurde also nun von Gott als Prophet nach Ninive gesandt, um gegen diese Stadt Ninive zu predigen. Ninive, das war die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, gelegen in Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, also im heutigen Irak. Und auch die beiden Propheten Zephania und Nahum hatten den Auftrag bekommen, das göttliche Gericht über Assyrien und die Zerstörung der Hauptstadt zu verkündigen. In Nahum 3 folgt eine ganze Reihe von Gerichtsworten gegen Ninive, weil sie ihren Reichtum durch Krieg und Raub erworben haben und auch weil diese Stadt eine Stadt voller Bluttaten war. Also in dieser Stadt gab es viel Morden und viel Töten. Und dieses Assyrien hat dann später im Jahre 722 vor Christus auch das Nordreich Israel erobert und vernichtet. Für Israel ist diese Großmacht die gottfeindliche Macht schlechthin. Und die Bosheit dieser Großmacht, die ist eben jetzt vor Gottes Ohren gekommen. Es ist bekannt geworden, dass die Bewohner dieser Großmacht viel Gewalt und Blut an ihren Händen haben. Und diese Assyrer, sie verehrten als ihren Staats- und Kriegsgott eben den Assur. Ein weiter wichtiger Gott war damals der Ishtar. Ihm hatte man in Ninive zu Ehren einen großen stattlichen Tempel errichtet. Weiter gab es in Ninive noch einen Zaubergott, einen Wettergott und viele andere mehr. Nur einen Fußballgott, den hatten sie damals noch nicht. Und mitten in diese Situation hinein, liebe Gemeinde, geschah dann also die Beauftragung Gottes an den Hebräer, an den Israeliten Jona. Er sollte nun Gottes Wort mitten im Feindesland verkündigen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Liebe Gemeinde, in vier Abschnitten betrachten wir jetzt heute dieses Predigtwort aus Jona 1 und 2. Die vier Abschnitte lauten: erstens Bosheit der Leute und Jonas Flucht, zweitens Gottes zweifaches Eingreifen, drittens Einstimmung in Gottes Wille und viertens Zeichen des Jona. Wir kommen zum ersten Abschnitt: Bosheit der Leute und Jonas Flucht. Wir lesen ja als Christen, liebe Gemeinde, die Bibel ja nicht nur historisch. nicht nur als etwas Vergangenes, sondern wir hören die Bibel immer auch als Gottes Wort, das mitten hinein in unsere Situation heute auch spricht. Gottes Wort für uns heute auszulegen, das ist prophetisches Reden. Nun ist allerdings die Situation von Ninive, also vor 2800 Jahren, nicht unmittelbar mit der Situation hier bei uns in Deutschland oder auch in Europa vergleichbar. Seit diesen 2800 Jahren ist ja viel geschehen. Wir leben ja hier inzwischen in der Zeit nach der Zeitenwende, also nach dem Kommen Jesu hier auf Erden. Und wir tragen hier bei uns die Bezeichnung christliches Abendland, auch wenn der Lack schon lange ab ist und der Rost ja schon deutlich sichtbar geworden ist. Wir haben die großartige, von Gott geschenkte Reformation im Rücken, die uns immer wieder als Christenmenschen ausrichtet auf das vierfache Bekenntnis Solus Christus, sola gratia, sola scriptura, sola fide, also allein Jesus Christus, allein durch Gnade, allein aus Glaube, allein die Heilige Schrift. Und obwohl wir das alles im Rücken haben, gibt es bei uns auch viel Götterei. Es gibt bei uns auch Gewalt und Bluttat. Es gibt mitten unter uns auch Raub. Ich will das jetzt hier heute gar nicht groß ausmalen, nur ein paar kurze Hinweise geben. Wir leben heutzutage prinzipiell mit einer riesigen Staatsverschuldung. Und jetzt gerade in der Pandemie werden Milliarden und Abermilliarden freigemacht. Es droht uns hier eine große Schuldenhaftung unseres Volkes für ganz Europa. Wir leben zwar in verschiedenen Generationen, aber mit einem so maroden Rentensystem, dass wir die kommende junge Generation eines Tages ins finanzielle Elend schicken werden. Leben wir heute auf Kosten von morgen? Leben wir auf Kosten der jungen, der nachfolgenden Generation? Berauben wir die junge Generation ihrer Zukunft? Stichwort Gewalt. Viele Morde gibt es in unserem Land, Anschläge, Straßen, Schlachten geschehen, nicht zuletzt, weil die Menschen keinerlei Respekt mehr haben gegenüber der Staatsgewalt und der Polizei. Und die Polizisten vorne an der Front müssen den Kopf hinhalten für politische Fehlentscheidungen. Und hinterher müssen sich die Polizei auch noch rechtfertigen für das, was sie getan haben für unseren Schutz. Stichwort Bluttat. Allein hier in Deutschland werden jedes Jahr über 100.000 Kinder bestialisch aus dem Mutterleib herausgerissen. Stichwort Vielgötterei. Da errichtet gerade letzte Woche war die Einweihung der Stadt Berlin, der Stadt in Berlin so rum, für 43 Millionen Euro ein sogenanntes House of One. Und man tut so, als ob Christen und Muslime den gleichen Gott anbeten. Man wirbt dabei für religiöse Toleranz. Was man aber tut, man betreibt Religionsvermischung, man macht einen großen Einheitsbrei. Wo sind bei uns die von Gott beauftragten Leute, die unter uns gegen all diese Bosheiten predigen? Laufen sie gerade alle davon wie damals Jona? Oder gehen sie in Deckung, weil sie selbst nicht auf Gottes Wort hören wollen? Oder weil sie selbst nichts mehr zu sagen haben? Ist ihr Mund verschlossen worden? Jona versuchte sich damals durch Flucht dem Auftrag Gottes zu entziehen. Und wenn wir das etwas mal bedenken, ist das durchaus menschlich nachvollziehbar und verständlich, denn wer will schon in der Höhle des Löwen eine Bußpredigt halten und die Menschen zur Umkehr und Buße rufen? Wo sind wir, du und ich? Wo sind wir auf der Flucht vor unserem Auftrag? Martin Luther ist nicht geflohen. In seiner ersten der 95 Thesen schreibt er, Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und auch auf dem Reichstag zu Worms 1521, also mitten in der Höhle des Löwen von Staat und Kirche, ist Martin Luther nicht geflohen, sondern hat mutig standgehalten, durch Gottes Wort und mit Gottes Wort. Wie halten wir es mit unserem Auftrag, den wir alle von Jesus bekommen haben? Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich komme zum zweiten Punkt, Gottes zweifaches Eingreifen. Wir lernen heute, dass man sich nicht so einfach als Mensch aus dem Blickfeld Gottes davonschleichen kann. Das ist schon Adam und Eva nach ihrem Sündenfall nicht gelungen, als sie versucht hatten, sich vor Gott zu verstecken. Und wir lernen auch, es ist unklug, sich einem Auftrag Gottes entziehen zu wollen und vor Gottes Angesicht zu flüchten, Gott den Rücken hinzukehren. Der Jona natürlich, der kam zwar auf ein Schiff, um sich abzusetzen, kehrt zu machen, Ninive den Rücken wegzukehren und in die entgegengesetzte Richtung davonzukommen. Aber dann heißt es, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Seeleute, die schrien jeder seinen Gott um Hilfe an. Wie aber sollen all diese Götzen helfen können? Dann warfen sie das los, es traf Jona, er war also der Schuldige. Und nun fürchteten sich die vielen Seeleute dann noch viel mehr, denn Jona hatte ihnen erzählt, dass er floh vor dem lebendigen Herrn. Und Jona forderte sie auf, werft mich über Bord, damit Wind und Meer wieder Ruhe geben. Die Seeleute hatten jetzt noch mehr Angst, Blutschuld auf sich zu laden. Die Seeleute zögerten, dann taten sie es aber doch. Jona über Bord und alles wurde ruhig. Beim Schreiben dieser Predigt, da habe ich mich gefragt, liebe Gemeinde, was wäre eigentlich passiert, wenn Jona und die Seeleute damals gesagt hätten, dass mit dem Wind und dem wütenden Meer, das hat alles nichts mit diesem Gott zu tun. Sind wir heute inzwischen so sehr abgestumpft, dass wir in den Ereignissen, die sich ergeben, mitten in dieser Welt, und sei es im Wetter, sei es beim Brand der großen Kirche Notre Dame in Paris, sei es mitten in einer Pandemie, dass wir da Gottes Handeln und Eingreifen gar nicht mehr sehen wollen oder sehen können? Oder sind wir heutzutage mit unserem Vernunftdenken, mit unserer Ratio so sehr gefangen, dass wir nur noch das als wahr erachten können, was wir uns mit unserem eigenen eingeschränkten Verstand erklären können? Es sei, wie es sei, Gott handelt trotzdem, nicht nur durch Wind, sondern auch durch einen großen Fisch. Und wie oft wurde genau diese Geschichte von Jona im Kindergottesdienst erzählt und nachgespielt, in Kindermusicals besungen und aufgeführt? Und was die Kinder von ganzem Herzen als ein wundervolles Eingreifen Gottes erkennen und wahrnehmen, das ist für viele Erwachsene, naja, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen will. Und weil wir so verkrampft mit unserem Gedanken sind, mit unserer Vernunft sind, deshalb sagt Jesus ja auch zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Jesus will uns klar machen, es geht in unserem Leben immer wieder darum, ganz konkret, indem wir, was wir persönlich erleben, aber auch draußen, was in der Welt geschieht, dass wir unser ganzes Vertrauen allein auf den lebendigen Gott werfen, dass wir ihm alles zutrauen, auch gegen allen Augenschein in dieser Welt. Und dabei halte ich Gottes zweifaches Eingreifen durch Wind und Fisch hier noch nicht einmal für besonders erstaunlich. Denn im Schöpfungsbericht lesen wir ja, dass Gott alle Naturgewalten und alle Lebewesen selbst geschaffen hat. Und wenn Gott das alles geschaffen hat, wie sollte es ihm dann ein Problem, eine Schwierigkeit sein, diese Naturgewalten oder die Lebewesen auch zu gebrauchen, um seinen Willen uns Menschen deutlich zu machen, seinem Willen zum Durchbruch zu verhelfen? Ich komme zum dritten Punkt: Einstimmung in Gottes Wille. Jona blieb 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Hier ist nun seine dunkelste Stunde. Zuvor musste er 3-mal hinabsteigen. 3-mal kommt das hebräische Wort yrt hier vor. Es heißt hinabsteigen. Jona stieg hinab nach Jaffo, um dort am Hafen in ein Schiff hinabzusteigen. Und später im Schiff stieg er weiter hinab in den Rumpf des Schiffes. Und dann im Bauch des Fisches sein Tiefpunkt. Aus dem Rachen des Todes schrie Jona zu Gott. Jona war voller Angst. In diesem Moment wurde nun Jona das ganze Gerichtshandeln Gottes bewusst. Er erkannte Gottes Handeln von Anfang an. Du warst es, du warfst mich in die Tiefe des Meeres. Das war nicht die Seeleute. Mitten im Gerichtshandeln Gottes am tiefsten Punkt, da erkennt dieser Jona dann aber auch, dass dieser richtende Gott zugleich ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Und Jona bekennt: Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Aufgepasst, liebe Gemeinde, das alles betet und bekennt Jona, als er noch im dunklen Bauch des Fisches gefangen ist. Die Befreiung aus dem Verderben, die Jona hier betet, die besteht also eben nicht in der Befreiung Jonas aus dem Bauch des Fisches, sondern die Befreiung aus dem Verderben besteht darin, dass Gott Jona wieder zu sich gerufen hat, in seine Nähe gerufen hat, dass eine Beziehung wieder entstanden ist zwischen dem lebendigen Gott und Jona. Und so ausgerichtet auf den lebendigen Gott kommt das Gebet von Jona in den Tempel, in den heiligen Tempel des Herrn hinein. Und hier im Tempel des Herrn, da gibt es einen allerheiligsten Bereich. Dort war die Bundeslade, dort war die irdische Gegenwart Gottes, Gott auf Erden. Und einmal im Jahr am großen Versöhnungstag durfte allein der hohe Priester in dieses Allerheiligste hineingehen und er sprengte das Blut des Sühnopfers, das Sühnopfer für das ganze Volk, das sprengte er auf die Bundeslade. Und genau im Vertrauen darauf richtete Jona sein Gebet zu Gott, dass ihm sein Misstrauen gegen Gott, seine Flucht, sein Versagen gesühnt und vergeben würden. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade, betet Jona. Der Mensch, der sein Leben baut auf materielle Güter, der sein Leben baut auf nichtige Götzen, der verlässt die Gegenwart Gottes, der verlässt die Gnade Gottes. Und das ist, denke ich, auch eine ernsthafte Frage an jeden von uns. Eine ernsthafte Frage an unsere Kirche, eine ernsthafte Frage an unser Volk. Jona hat sich nun bekehrt und baut nun wieder ganz auf die Gnade Gottes. Und jetzt kann er einstimmen in den Willen Gottes. Jetzt kann er beten: Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Dann sprach der Herr zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ich komme zum vierten Punkt, Zeichen des Jona. Diese Erlebnisse von Jona haben Eingang gefunden ins Neue Testament, liebe Gemeinde. Jesus selbst nimmt diese Dinge auf und spricht vom Zeichen des Propheten Jona. Hören wir hinein in Matthäus 12. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als Jona, sagt uns Jesus. Was bedeutet dieses Mehr? Die 3 Tage und die 3 Nächte im Bauch des Fisches, die nimmt Jesus her, um hier den Menschen prophetisch zu sagen, dass er selbst, der Menschensohn, 3 Tage lang und 3 Nächte lang im Bauch der Erde sein wird. Und so wie Jona 3-mal hinabsteigen musste, so wird auch Jesus 3-mal hinabsteigen. Zum ersten aus dem Himmel auf die Erde, dann aus dem Leben hin in den Tod am Kreuz, und er musste sogar noch hinabsteigen in das Reich des Todes. Hier ist wahrlich mehr als Jona. Denn unser Herr und Heiland Jesus Christus hat dies alles auf sich genommen, ohne Flucht, ohne Versagen und ohne Sünde. Unser Herr und Heiland ist freiwillig in diesen Tod am Kreuz hinabgegangen, im vollkommenen Gehorsam zu seinem himmlischen Vater. Und unser Herr und Heiland war nicht nur im dunklen Bauch eines Fisches, sondern am dunkelsten Ort überhaupt, in der tiefsten Gottverlassenheit. Die hat er auf sich genommen, für uns erlitten, als Jesus dann schrie am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist wahrlich mehr als Jona. Hier wurde nicht ein Mensch zur Buße und Umkehr geleitet, sondern hier hat der Sohn Gottes unser aller Schuldversagen auf sich genommen, voller Schmerzen das alles ans Kreuz getragen und das alles mit hineingenommen in den Tod. Sein Opfertod ist geschehen zu unserem Heil, damit wir durch ihn und mit ihm und in ihm Eingang finden in die ewige Herrlichkeit Gottes. Und das ist doch, liebe Gemeinde, wahrlich das viel größere Wunder, als einen Wind zum Gericht aufkommen zu lassen oder einen Fisch zur Rettung zu schicken. Kreuz und Auferstehung Jesu, das sind der Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und deshalb sagte Jesus in seiner Todesstunde als letztes Wort: Es ist vollbracht. Und seit diesem Wort, es ist vollbracht, hat auch der Tempel mit dem Allerheiligsten, mit dem Wohnort Gottes hier auf Erden ausgedient. Denn damals ist der Vorhang im Tempel, der dieses Allerheilige geschützt hat, er ist zerrissen von oben an bis unten aus. Und es gibt seither einen freien Zugang für alle Menschen, einen freien Zugang zu Gott, den uns Jesus Christus, der Gottessohn, erworben hat. Und diesen freien Zugang zu Gott, dass wir Menschen mit all unserer Schuld, mit unserer Flucht, mit unserem Versagen, mit immer, was uns auch belastet, Angst macht oder Zweifel aufkommen lässt, dass wir immer wieder uns Gott zuwenden können. Denn Gott ist barmherzig und er ist uns gnädig. Und zwar allein durch Jesus Christus, allein durch Gnade, Allein durch Glaube haben wir diesen Zugang zu Gott. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, sollen wir auch von Gott keine Zeichen fordern, wie damals die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern wir sollen vielmehr von ganzem Herzen Gott und seinem Wort vertrauen, so wie es Kinder tun, in reinem, uneingeschränktem Vertrauen, voller Freude. Und beherzigen wir so den Missionsauftrag, den uns Jesus mitgegeben hat, damit wir viele Menschen hinweisen können auf den lebendigen Gott, damit viele Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden aus dem Tod ins Leben hinein, aus ihrer Verlorenheit hinein ins Heil bei dem lebendigen Gott. Und beherzigen wir auch täglich von Neuem die erste These der Reformation: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Denn so ermahnte Jesus damals seine Zuhörer: Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie, die Leute von Ninive, taten Buße nach der Predigt des Jona. Und wir haben doch viel mehr als Jona. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.